Sie betreten das Gebiet Randen, betreten auf eigene Gefahr. Wissen Sie, was ich wirklich liebe, geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer? Abgesehen von einem 25 Jahre alten Scotch, natürlich straight, meine ich. Ich liebe den Geruch der Wälder in der Dämmerung. Es gab nichts anderes, was mich so elektrisierte, wie wenn ich mit meinem Fahrrad durch den Wald fuhr und meine Lungen mit dem würzigen Atem der Erde füllte. Es wird gesagt, dieser Geruch sei die Stimme der Bäume. Pheromone, so heißt der Stoff, mit dem Bäume und Pflanzen miteinander kommunizieren. Ist das nicht aufregend? Man spaziert im Wald, genießt die Ruhe und bemerkt nicht das lebhafte Geschwätz, das in der Luft und unter der Erde brodelt. Ich gehe derzeit sehr selten in den Wald. Seit dem Ereignis, also seitdem sich unsere benachbarte Hauptstadt in Luft aufgelöst hat und der Wald zum Sperrgebiet geworden ist, seit dem Ereignis, sagte ich, scheint mir, dass die Bäume nicht mehr so geschwätzig sind. Der ganze Wald riecht jetzt irgendwie wie brüchiges Zement. Kein würziger Atem, keine goldene Duftwolke. Nur stiller, aschengrauer Staub. Doch irgendwie haben die Bäume anscheinend nach wie vor Redebedürfnis. Wenn nicht untereinander, dann zumindest mit uns Menschen. Anders kann ich das, was mir neulich Markus erzählt hat, nicht erklären. Unser Praktikant flaniert gerne am Wald entlang. Er war nie der Naturtyp, sagt er. Doch seitdem der Wald wie ein verlassenes Parkhaus in einem Kriegsgebiet riecht, findet er es dort sehr angenehm. Er spazierte also vor einigen Tagen in der Nähe der Mauer der Erinnerung. Wissen Sie noch, die Mauer, an denen tausende Zettel, Briefe, Postkarten und so weiter hingen, die Freunde und Angehörige der Opfer des Ereignisses geschrieben hatten und plötzlich, etwa vor einem halben Jahr, mit anderen Zetteln, Postkarten etc. pp. Ersetzt wurden mit dem Satz, bald ist es soweit. Wissen Sie noch? Ne? Ja, dann sollten Sie unbedingt Staffel 1, Folge 3 wiederhören. Naja, nur so als Tipp. Nachdem das ganze Papierkram vom Wind abgerissen wurde, also steht die Mauer jetzt grau und leer da. Markus meint, die Szene erinnert irgendwie an andere, düstere Zeiten. Nun, als Markus der Mauer entlang spazierte, sah er eine kleine Spalte zwischen zwei Zementplatten. Aus einem unerklärlichen Impuls näherte sich der Spalte und schaute durch. Zunächst sah er nichts Ungewöhnliches. Kahle Bäume, dunkles Unterholz, das abgemagerte, narbige Gesicht des Sperrgebiets eben. Dann fiel ihm aber doch etwas auf. Die Wurzeln, die Erde wie Krallen durchrissen, folgten an manchen Stellen sonderbare Muster. Ohne genau zu wissen, warum,
griff er zum oberen Rand der Mauer und zog sich hoch. Von oben gab es keinen Zweifel. Die Baumwurzeln am Waldrand bildeten ganz klare Formen. Buchstaben. Und wie Buchstaben es so manchmal tun, buchstabierten sie einen Satz. 100-mal dem ganzen Waldrand entlang wiederholt. Hic sunt leones. Hier sind Löwen. Merkwürdig, finden Sie nicht? Und noch merkwürdiger ist die Tatsache, dass vor ein paar Wochen dieser genaue Satz von einer anderen Person gesprochen wurde, nämlich dem alten Herrn im Hawaii-Hemd, mit dem unseren Fotografenfreund Sven im mysteriösen Fernsehstudio sprach. Er sagte, wenn ich mich gut erinnere, der Satz wurde meistens auf Karten geschrieben, wenn die Geografen keine genaue Vorstellung hatten, was in einem besonderen Land zu finden sei. Kann sein, dass ich meine gesunde Skepsis allmählich verliere, aber ich glaube, hierin steckt eine Botschaft. Als Markus von seiner Entdeckung erzählte, musste ich gleich an Svens Worte denken. Er meinte, er hätte nie Rando verlassen. Ich fragte Markus, ob er sich daran erinnern könne, eine andere Ortschaft besucht zu haben. Er konnte das aber nicht genau sagen. Ich meine, ja, der südliche Stadtrand grenzt am Sperrgebiet und ist somit unpassierbar. Aber was ist mit den restlichen Himmelsrichtungen? Naja, deshalb haben wir, ich und Markus, beschlossen, einen kurzen Ausflug zum nächstgelegenen Ort zu machen. Ja, mal sehen, ob dort das Bier anders schmeckt. Wir fuhren also an einem Nachmittag vor 2 Tagen nach Norden, zum verlassenen Industriepark, der früher mal Randos Wirtschaftsmotor war. Wir ließen Markus Auto vor dem Bürogebäude einer Flugzeugfirma stehen und wanderten zwischen stillgelegten Gewerbebauten, Hallen und Zisternen mit lustigen Totenköpfen drauf. Stellen Sie sich vor, wir drehen eine Ecke und bam, plötzlich stehen wir vor einer weiten Esplanade aus Betonplatten, die grau-rosa in der Nachmittagssonne schimmert. Inmitten dieser Esplanade eine riesige, fensterlose Steintorte. Ich erkannte sie gleich. Es war die Halle, in der sie das Mädchen aus dem Tunnel, Claudia, eingesperrt hatten. Das Erste, woran ich denken musste, war, dass als sie Claudias sonderbare, nennen wir sie Pflegeeinrichtung, im Fernsehen gezeigt hatten, die Halle eigentlich viel kleiner aussah. Das mag daran liegen, dass es hier damals von lauter Pickups, Hubschraubern und orangenen Anzügen wimmelte. Und jetzt, naja, jetzt tote Stille. Ob das tatsächlich bedeutet, dass Claudia weg ist, kann ich nicht sagen. Ich kann aber sagen, dass mir die Vorstellung wenig gefällt. Vor allem im Hinblick auf die düstere Prophezeiung, sie würde Rando für immer zerstören. Mit zögernden Schritten näherten wir uns also der imposanten Struktur. Weit und breit kein Mensch, kein Fahrzeug, kein Geräusch. Nur die stille Masse der Halle. Da fiel mir plötzlich ein, dass ich eigentlich hier schon mal gewesen war. Oh ja, ja, es war zur Zeit der ersten und einzigen Erotikmesse in der Geschichte von Rando. Wissen Sie noch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, das war ein Spektakel. So genau kann ich nicht sagen, wann das war. Ich weiß nur, dass ich am Tag vor der offiziellen Eröffnung genau an dieser gleichen Stelle mit einer Handvoll anderer Journalisten stand. Über der Tür hing ein Transparent, auf dem in goldenen Buchstaben, wo Fantasie Realität wird, stand. Sie kennen sicher noch die Geschichte und deren fatale Folgen. Ich stand also hier mit den anderen Reporter, als ein bebrillter junger Mann aus der Halle kam und uns hereinbat. Ich weiß noch, wie wir alle drin stehen blieben und uns gegenseitig anglotzten. Die Halle war leer. Keine Werbeplakate, keine Messestände, keine Dildos und keine nackte Frauen. Der junge Mann mit der Brille bat uns darum, ihm zu folgen und betrat die Halle. Dann sahen wir sie. Es war eine alte Frau mit einer braunen Wolljacke und langen silbernen Haaren. Sie saß auf einem kleinen Korbstuhl im Zentrum der Halle und strickte. Neben ihr lag eine schlafende Katze. Der Mann mit der Brille blieb vor ihr stehen. »Wer will der Erste sein?«, fragte er. Wir waren sehr verwirrt. »Sieh sie da«, und zeigte auf mich. »Kommen Sie näher.« Er brachte einen Hocker und ließ mich vor der alten Frau Platz nehmen. Dann fing die Frau an zu sprechen. Sie sprach leise und schnell, den Blick fest auf ihre Strickarbeit gerichtet, und erzählte. Es war, kurz gefasst, die geilste sexuelle Fantasie, die sich ein warmblütiges Säugetier je ausdenken könnte. So lebhaft und voller Details, versaut, aber auf einer sehr zärtlichen Art und Weise. 6 Jahrzehnte sexueller Unterdrückung sprudelten einfach in einer lustvollen Welle aus ihr heraus. Als sie dann schwieg, stand ich langsam auf, die Tasche fest vor meinem Schambereich gepresst, und ging wie im Traum aus der Halle. Tagelang konnte ich an nichts anderes denken. Job, Freunde, Frauen, das alles bedeutete mir nichts. Nur jene Fantasie. Und das Beste war, niemals hätte ich sie auch nur ansatzweise im Echten erleben können. Niemals. Und inzwischen lief die Erotikmesse. Und es war ein Wahnsinnserfolg. Vor dem Halleneingang standen Männer und Frauen in einer endlosen Schlange, die direkt vor dem kleinen Korbstuhl endete. Die Menschen, die aus der Halle kamen, waren verändert. Sie hatten ein verträumtes Lächeln, das sich aber etwas bitter an den Mundwinkeln kräuselte, als ob sie wüssten, dass das Objekt ihrer Begierde nicht zu erreichen war. Sie wissen wahrscheinlich noch, wie es endete. Es dauerte nicht lange, bis die Erotikmesse ihre Wirkung zeigte. Paare gingen auseinander, Menschen rutschten in Depression. In ganz Rando gab es weit und breit keinen Sex mehr. Erst dann griff die Stadtregierung ein und befahl den Betreibern, die Messe zu schließen. Doch als sie zur Halle gingen, fanden sie nur einen leeren Korbstuhl. We'll be right back. Sorry. Ich schweife ab. Wo war ich? Ah, ja. Plötzlich brach die Dunkelheit ein. Und im Dunkeln kamen wir zu einer Wiese. Wir sahen Bäume in weiter Ferne, die eine zackige dunkle Wand vor einem schwarz-gelblichen Himmel bildeten. Ich sagte zu Markus, lass uns bis zu den Bäumen gehen und dann kehren wir zurück. Wir liefen schweigend weiter. Irgendwann fing ich an, einen stichartigen Schmerz an meiner linken Hüfte zu spüren und musste deshalb ein bisschen langsamer laufen. Die Bäume am Ende der Wiese bildeten immer noch eine niedrige, schwarze Wand, die sich gegen den schwarz-gelblichen Himmel abzeichnete. Wir liefen weiter. Ich musste ein wenig humpeln, denn ich konnte den Stich in meiner linken Hüfte sehr deutlich spüren. Hin und wieder versuchte ich, einzelne Bäume zu erkennen, kniff die Augen zusammen. Dabei merkte ich, dass meine Brille stark beschlagen war. Ich lief langsamer, nahm die Brille ab und schaute hoch. Auf der Wiese lag dichter Nebel. Ich hielt an. Ich konnte nicht mehr die dunkle Linie der Bäume am Ende der Wiese erkennen. Ich blieb also stehen. Markus, lass uns zurückgehen, sagte ich. Aber es kam keine Antwort. Da merkte ich, dass Markus gar nicht mehr neben mir lief. Der Nebel war noch dichter geworden. Ich rief Markus' Name. Keine Antwort. Wahrscheinlich ist er zurück zum Auto gegangen, dachte ich. Also lief ich zurück. Und dann plötzlich hielt ich an. Ein entferntes metallisches Geräusch drang plötzlich durch den Nebel. Ich schaute in allen Richtungen, konnte aber nichts sehen. Das Geräusch wiederholte sich, diesmal viel mehr. Es kam irgendwie von oben. Es hörte sich so an, als ob zwei gewaltigen Stahlplatten gegeneinander reiben würden. Ich blickte nach oben. Und mag sein, dass meine Fantasie etwas überreizt war, aber ich hätte gedacht, dass sich im Nebel über mir ein riesiger Schatten langsam bewegte. Dann sah ich das Licht. Es schwebte in der Luft, ein Dutzend Meter über mir. Ich dachte, das ist wahrscheinlich eine der Lagerhallen. Ich näherte mich also dem Licht und sah die Konturen einer Tür. Das Licht schimmerte goldgelb im Nebel. Und dann sah ich, dass die Tür aus einem grasbedeckten Hügel herausragt und von einem steinernen Pfosten umrahmt war. Je näher ich zur Tür kam, desto heller wurde es. Ich blickte nach oben. Der Nebel verzog sich gerade langsam hinter den Hügelsabhang. Ich stand jetzt am Fuß des Hügels. Ein schmaler Weg führte zur Tür hinauf. Ich blickte zum Gipfel hin. Auf einem breiten, steinernen Podest stand ein gewaltiger, eiserner linker Fuß. Das dazugehörende Bein verschwand droben im Nebel. Ich ging langsam zur Tür hin. In der Sekunde, in der ich die Öffnung erreichte, strömte aus der Tür ein weißes Licht. Na? Habe ich sie neugierig gemacht? Nee. Jemand hat mir irgendwann gesagt, man sollte nie eine Geschichte anfangen, wenn man nicht genau weiß, wie man sie beenden will. Doch unvollendete Geschichten haben auch einen besonderen Charme. Finden Sie nicht? Na, ich schon. Im Leben ist es eigentlich nicht viel anders. Haben Sie jemals eine Geschichte erlebt, bei der man sagen konnte, sie sei endgültig abgeschlossen? Sie trennten sich wahrscheinlich irgendwann von einer geliebten Person. Ende der Geschichte, oder? Doch können Sie mit Sicherheit sagen, jene Person wird Ihnen morgen nicht über den Weg laufen? Naja, dann Bye-bye-Endszene. Eigentlich sollte man sagen, die Geschichte ist nur dann zu Ende, wenn der Protagonist stirbt. Da sich aber nur die wenigsten Menschen mit der Idee eines vorprogrammierten Endes anfreunden können, bleibt auch jene Endszene meistens etwas verfranzt. Es lebe also die Unvollständigkeit. Tja, bis nächste Woche und gute Nacht.
Sie hörten Randu, eine Produktion Creative Commons, geschrieben von H.K. DeWitt, Lukas Negroni und Fabio Gelli. Original-Soundtrack von Flimmer. Der heutige Song war Stagnation von XTR Human. Schreiben Sie uns radiorando@gmail.com.